Oberst A.D. von Gärtner hatte den erstaunten Gründungsversammelten erklärt, er sei, Zitat, nach wie vor süß. Nee.
Nach wie vor süß.
Nee,
da wäre ich das auch sehr nicht. Erstaunt gewesen.
Nein,
ich,
falsch. Wenn mir das jemand ich fange noch mal an.
Nach wie vor süß.
Auch Stalingrad konnte nicht verhindern,
dass ich süß bleibe.
Nein, das steht nicht, das steht anders.
Ja. Okay, ja. Okay.
Cut.
Wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli und ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli Museums. Ich heiße Selina und ich sitze hier mit meinen Kollegen Christopher, Thomas und Christoph. Sag doch mal kurz Hallo.
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 Kurz,
hallo.
Das habt ihr so seit vielen Monaten nicht mehr gehört, denn es ist tatsächlich so, dass wir das erste Mal in diesem Jahr hier in der originalen FCSP-Geschichten-Podcast-Besetzung wieder sitzen. Auf die
Hammer.
Gründe gehen wir jetzt nicht genauer ein, es gab Gründe. Genau, und worüber sprechen wir denn heute, Christoph?
Es geht um eine Graswurzelfolge, könnte man sagen. Wir gehen dahin, wo das Museum herkommt oder auch gerade nicht herkommt. Denn als dieses Museum gegründet wurde, war eigentlich eine der häufigsten Kritikpunkte, was wollt ihr denn eigentlich ausstellen? Ihr habt doch gar keine richtigen Pokale und Meisterschalen ja auch nicht. Wie man weiß, haben wir inzwischen eine Meisterschale. Den einen oder anderen Pokal, OZ-Pokal, haben wir natürlich auch. Und tatsächlich haben wir ja doch festgestellt, dass man Ausstellungsstücke ganz wunderbar dann ausstellen kann, wenn man sie auch mit einer Geschichte verbindet. Aber Ausstellungsstücke, das ist das Wort des Tages. Darum soll es heute mal gehen. Im Museum sind ja tatsächlich viele Originalstücke, in unserem Archiv noch viel, viel mehr. Die Ausstellung, die man also sehen kann im Erdgeschoss der Gegengrade, es ist ja nur die Spitze des Eisberges. Wir haben ja zugleich, parallel zum Museum, tatsächlich das erste professionell gemanagte Archiv in der Vereinsgeschichte aufgebaut. Dieter Rittmeier hat zum Beispiel schon sehr viel Vorarbeit gemacht und jetzt gibt es aber richtig mit Datenbank und was alles dazu. Das heißt, man findet die Stücke dann auch wieder. Sie sind sehr ordentlich gelagert. Jedes hat eine Nummer. Und Thomas, wie viele Stücke haben wir jetzt im Archiv? Ich glaube, es ist richtig viel, ne?
Das ist jetzt eine Frage, die mich jetzt gerade etwas. Ich glaube, die wirklichen anfassbaren Objekte würde ich mal grob schätzen an die 2000. Jetzt mal sehr grob geschätzt, das kann auch mehr sein oder weniger, aber das ist so die Art, wo man. Aber die Nummerierung in der Datenbank ist in der Hinsicht etwas irreführend, weil da ja durchaus auch Digitalisate und Ähnliches erfasst sind. Insofern kann man das nicht ganz genau eingrenzen, aber. Es sind reichlich. Der leider viel zu kleine Archivraum ist sehr voll, bis unter die Decke sind die Regale voll.
Ich glaube, wenn du alle Fanzines mitzählst, dann kommen wir locker.
Genau, also wir haben, genau, es gibt ja auch noch Zeitungs- und Bücherregale mit Objekten, das sind ja letztlich auch Archivobjekte und genau, da kommt schon einiges zusammen, wenn man jetzt auch Fotos noch zuzählen möchte. Jedes einzelne Foto ist im Zweifel ja auch ein Objekt und dann kommen wir noch in deutlich höhere Zahlen auf jeden Fall, ja.
So ist es, also wirklich eine große Menge und das bedeutet für uns natürlich auch, wenn wir einen neuen Ausstellungsbereich machen, eine neue Sonderausstellung planen, können wir da tatsächlich jetzt aus einem wirklich ziemlich vollen Bestand dann auch schöpfen, denn man braucht als Museum ja tatsächlich auch wesentlich mehr Ausstellungsstücke, als man in diesem einen Moment parallel zeigen kann. Und das bedeutet also auch, schickt uns auch weiterhin, wenn ihr Schätze habt, macht euch uns darauf aufmerksam, wenn ihr nicht sicher seid, ob irgendwas ein Schatz ist, dann schickt uns trotzdem eine Mail, archiv@1910-museum.de wäre die Adresse. Wir freuen uns immer, denn manchmal ist es genau das, was man vielleicht denkt, das ist gar nicht so wichtig, das kann mal das sein, was auch genau gerade gesucht wird. Also sagt uns gern Bescheid, wir bauen weiter auf und auch wenn es eng ist in unseren Lagerräumen, uns fällt immer schon was ein. Und wir lieben das eben auch, neue Archivstücke dann auch zu Ausstellungsstücken natürlich zu machen. Es ist wahnsinnig spannend, was man dann so alles entdeckt. Da könnte man also auch eine ganze Folge draus machen zum Thema Ausstellungsstücke. Und wisst ihr was? Das machen wir heute auch einfach.
Spontan, genau. Spontan.
Genau. Und wir machen es halt so, dass wir jetzt mal nicht das erstaunlichste, älteste oder wie auch immer Stück als Briefing ausgegeben haben, sondern einfach erstmal Was bedeutet dir besonders viel? Das kann natürlich, wir werden uns gleich überraschen sein, auch irgendein Superlativ erfüllen. Das Schwerste vielleicht, das Teuerste, das am weitesten Gereiste. Lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls hat jeder von uns, und in diesem Fall tatsächlich auch wir alle vier, glaube ich, etwas vorbereitet, was sich auf ein konkretes Ausstellungsstück aus unserem Museum bezieht. Und dazu wiederum wollen wir dann die Geschichte erzählen.
Was man dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich alle nicht wissen, was die anderen ausgesucht haben. Was ich aber trotzdem weiß, ist, was Thomas ausgesucht hat. Und da würde es sogar Sinn machen, wenn Thomas vielleicht einfach mal anfängt.
Einen kleinen Beitrag wollte ich jetzt also auch beisteuern. Und wenn wir jetzt von den liebsten Ausstellungsstücken sprechen, dann ist das für mich etwas schwer einzugrenzen auf nur ein Objekt. Denn alles hat ja irgendwie seinen Wert, und sowohl für das Museum an sich, aber auch als, aus archivarischer Sicht für die Vereinsgeschichte. Ich für mich muss sagen, dass sich besonders die alten Objekte, Fotos, Dokumente, wie auch immer, faszinieren, einfach weil sie so selten sind in der Regel und es immer wieder ein kleines Wunder ist, dass die Sachen dann 100 oder auch mehr Jahre überdauert haben und nun auf den verschiedensten Wegen in unsere Obhut gekommen sind. Da ich ja bei uns auch für das Archiv und besonders auch für das digitale Archiv zuständig bin, liegen mir solche Sachen dann schon besonders am Herz. Und ich habe jetzt mal geschaut, was wir da alles so im Bestand haben an sehr historischen Dingen. Diese haben dann, ob ihres Alters, naturgemäß mit unserem Ursprungsverein, dem hier doch hin und wieder schon mal erwähnten Hamburg St. Pauli Turnverein zu tun. Und dazu an dieser Stelle mal ein lieber Gruß und auch ein herzlicher Dank an den Turnverein, der ja heute weiterhin existiert in der Neustadt. Und schon bei den Recherchen zur Jubiläumsausstellung und auch zum Jubiläumsbuch 2010 hat der Verein die damals aktiven Personen sehr unterstützt. Und auch wir hatten vor etwa 2 Jahren, müsste es gewesen sein, nochmal die Gelegenheit, im berühmten Archivschrank des Vereins zu stöbern. Und zum Glück ist dort wirklich noch einiges aus der Frühgeschichte erhalten geblieben. Und das ist nun als freundliche Leihgabe bei uns gut verwahrt. Und erst einmal, da wir ja auch über Ausstellungsstücke oder Objekte sprechen wollen, die im Museum direkt zu sehen sind, geht es da besonders um Protokolle und um Chroniken. Und zwar liegen die aktuell, wenn ihr sie sehen möchtet, gleich im ersten Raum in einer Bodenvitrine. Noch, müssen wir vielleicht sagen, aber aktuell sind sie noch zu sehen. Für uns besonders wertvoll sind da 2 eigentlich eher unscheinbare Büchlein. Schwarz mit etwas lediertem Einband. Die Aufschrift, Hamburg St. Pauli Turnverein, Spielabteilung, Protokoll, Spielausschuss. Klingt jetzt nicht besonders spektakulär, ist es aber. Eines dieser Bücher reicht von 1896 bis 1906, das zweite von 1907 bis 1916. Und da drin finden wir die frühesten Spuren von Fußball in unserem Verein. Und so konnten wir darüber handelnde Personen identifizieren. Wer hat in den Anfängen Leitungsfunktionen inne gehabt? Wer hat hier Fußball gespielt? Das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr wertvolles Objekt, kann man sagen. Auch wenn das einfach ein normales Schreibheft aus dem Handel war wahrscheinlich damals, aber es hat halt einen inhaltlichen Wert. Mein besonderes Hobby, nenne ich es jetzt mal, ist es ja auch, eine möglichst lückenlose Chronik der Pflichtspiele und vor allem auch Mannschaftsausstellungen zu haben. Da wiederum enttäuschen diese Protokolle dann doch ein wenig, denn lückenlos ist in dieser Hinsicht da leider gar nichts. Aber immerhin, wir konnten hieraus zum Beispiel damals ist jetzt auch ein bisschen weit, aber 2 Jahre ist auch schon wieder her, für unsere Sonderausstellung über den jüdischen Fußballer Max Kulik sehr wertvolle Details entnehmen, nämlich zum Beispiel, dass er überhaupt bei uns gespielt hat und welche Rolle er im Verein eingenommen hat. In der gleichen Bodenvitrine ist übrigens zu sehen ein großes, sehr dickes, ledergebundenes Buch mit einer Aufschrift, Chronik des Hamburg St. Pauli Turnverein 1900. Satte 765 Seiten dick. Ja, ich habe sie einzeln durchgezählt. Nein, habe ich nicht. Sie sind doch mal professionell gescannt worden. Daran kann man das dann sehen anhand der Dateien. Aber immerhin sehr, sehr dick führt diese vor allem handschriftlich geführte Chronik von Anfang des Jahres 1900 bis Ende 1903. Auch das ist natürlich sehr wertvoll, gibt es halt doch sehr viele Einblicke in das Vereinsgeschehen. Zum Beispiel wird dort sehr ausführlich über den Bau der neuen Turnhalle berichtet, die dann 1902 eröffnet wurde. Zum Beispiel ist dabei auch ein Foto der Grundsteinlegung. 15 Männer im feinen Zwirn, alle natürlich mit Hut, alle natürlich mit Bart, stehen auf dem Heiligen Geistfeld, teilweise mit Schaufeln oder mit Bauplänen und tun aber mal so gar nicht gestellt so, als wenn sie nur die Baubrigade wären und gerade anfangen, den Boden aufzugraben. Wie bei alten Dokumenten ist es hier auch natürlich auch oft der Fall, man muss sich auf die alte Schrift einlassen. Bei der Druckschrift, also in Zeitungen oder zum Beispiel, ist das mit etwas Routine ganz gut zu entziffern alles. Handschriftlich ist dann doch schon manchmal etwas schwerer, besonders wenn Menschen dann doch etwas sehr eigentümliche Handschriften haben. Aber das gehört nun mal dazu, wenn man historische Forschung betreibt. Und das tun wir ja nun neben vielen anderen Dingen hier auch recht intensiv. Das sind also Sachen, die jetzt aktuell wirklich auch zu sehen sind. Also natürlich nicht zu durchzublättern, dafür sind sie dann doch zu empfindlich, aber zu sehen sind sie auf jeden Fall. Ich habe dann auch mal geschaut, was sind denn wohl so die ältesten Dokumente in unserem Archiv? Das, doch, was du vormeinst, nicht das älteste, doch, ich habe mal das in der ältesten geschaut. Das dürfte tatsächlich eine Satzung vom 7. September 1860 und eine Mitgliederliste vom 7. November 1860 sein. Also satte 165 Jahre alt mittlerweile. Diese Unterlagen stammen vom Turnverein St. Pauli und vor dem Dammtore. Dammtor damals noch mit TH geschrieben. Also noch einem der beiden Vorgängervereine, die dann 1862 zum St. Pauli-Turnverein fusioniert sind. Das ist also schon jetzt nicht spannend, das ist einfach nur ein bisschen Papier, sehr dünn auch, aber es ist halt sehr, sehr, sehr alt. Auch spannend zum Beispiel ein Mitgliederbuch des Turnvereins von 1874. Da hat auf etwa 60 Seiten jemand mit einer glücklicherweise sehr, sehr akkuraten Handschrift die damaligen Vereinsmitglieder notiert, inklusive Beruf, Geburtsort, leider nicht das genaue Geburtsdatum, nur das Alter, aber immerhin, Adresse und Eintrittsdatum. Etwa ab 1900 sind dann zum Glück doch zahlreiche Dokumente vorhanden, Satzungen, Jubiläumsschriften, Mitgliederlisten, Eintrittsbücher. Und ab 1904 haben wir auch eine lückenlose Sammlung von Vereinszeitungen bis zur vorübergehenden kriegsbedingten Einstellung 1915. All dies hat uns ungemein geholfen, die Frühgeschichte des Vereins deutlich umfassender als zuvor nachzeichnen zu können. Wie eben schon erwähnt, oftmals sind neben den Namen auch zusätzliche Informationen bekannt, wie eben Geburtstag, Wohnort, Beruf, was die weitere Recherche zu einzelnen Personen dann natürlich doch etwas vereinfacht. Datenschutz war damals noch nicht wirklich bekannt, aus unserer Sicht natürlich zum Glück. Was auch zu sehen ist an diesen ganzen Dokumenten, die wir da haben, neben dem Turnen und dem vermehrten Sporttreiben dann auch später, standen festliche Zusammenkünfte sehr hoch im Kurs. Da sind zahlreiche Programme erhalten, oft von den jährlichen sogenannten Stiftungsfesten zum Vereinsgeburtstag. Sehr detailliert, exakt vorgegeben ist da die Folge von turnerischen Darbietungen, Liedern, kleinen schauspielerischen Vorführungen sowie Tänzen. Und deren Reihenfolge, oft inklusive genauem Musiktitel, ist alles im Vorwege schon bereits vorgegeben. Auch die Liedtexte, die dann da vorgetragen werden, werden vorab schon bekannt gegeben, damit im Zweifel auch jeder mitsingen kann. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat das dann doch sehr gewöhnungsbedürftige Lyrics aus heutiger Sicht. Ganz kurzer Einschub mal, also zum Beispiel eben erwähnt, 1902 wurde die neue Turnhalle eröffnet und dazu gab es natürlich auch ein großes Fest im Januar 1902. Ein ganz kurzes Zitat aus einem Festgedicht zur Eröffnung. Ja, aufgerichtet steht das neue Haus. Erreicht ist nun das lang ersehnte Ziel. Zur schönen Wirklichkeit ward unser Hoffen. O neues Heim, wie schaust du prächtig aus. Wie lädst zur Arbeit du zu frohem Spiel. Wie ward doch, was wir planten, übertroffen. Ich will euch das nicht weiter quälen. Also das geht noch, ich glaube, noch 10 Verse weiter, aber
der Flow ist also wirklich sehr locker, problemlos mitsingen.
Ja, also ich weiß nicht, das wurde eher vorgetragen.
Spoken Word.
Auf jeden Fall. Übrigens ein Punkt in der Festfolge ist übrigens auch Begrüßung der Damen. Also das wurde nochmal formvollendet extra ins Programm aufgenommen. Einen ganz kleinen Schatz möchte ich hier noch erwähnen, den wir haben, nämlich auch im besagten Archivschrank des Turnvereins fand sich ein altes Fotoalbum. Erstellt wurde dieses 1890 anlässlich einer Hochzeit eines Vereinsmitgliedes. Und zu diesem Zweck hatten sich viele der bekannteren Mitglieder fotografieren lassen. Erfreulicherweise sind auch alle Fotos mit Namen versehen, sodass wir zahlreichen Namen dann auch erstmals ein Gesicht zuordnen konnten. Gemacht wurden diese Aufnahmen vermutlich im Atelier Hamann. Denn Johann Hamann und auch sein Sohn Heinrich waren nicht nur bis heute bekannte Hamburger Fotografen, sondern auch Turnvereinsmitglieder. Und ihrem Nachlass verdanken wir zahlreiche Aufnahmen von SportlerInnen auf dem Heiligen Geistfeld und auch von der imposanten Turnhalle. Auch diese Bilder sind natürlich ein wertvoller Archivschatz, denn so könnten wir uns auch ein Bild machen, wie es damals in und um die Halle und auf dem Heiligen Geistfeld aussah, wie die Menschen aussahen, die Sport getrieben haben. Und in diesem Zusammenhang, das hatte Christoph eben schon kurz erwähnt, auch von mir aus nochmal der Aufruf, den platziere ich halt immer gerne mal wieder hier und da, wenn ihr eben auch gerade nicht nur Objekte, sondern auch alte Fotos und Dokumente bei euch in der Familie, im Freundeskreis findet, die eben mit dem FC St. Pauli oder eben auch mit dem St. Pauli Turnverein zu tun haben, meldet euch bei uns. Auch, es geht nicht zwingend darum, dass wir das alles jetzt bei uns ins Archiv aufnehmen auch. Auch eine kurzzeitige Überlassung zum Scannen würde uns schon sehr, sehr weiterhelfen. Dafür schon mal vielen Dank.
Ja, und wenn ihr für eure Dauerkartenbewerbung noch eine ehrenamtliche Betätigung im Vereinsumfeld braucht, dann meldet ihr euch auch gerne, wenn ihr 700 Seiten Sütterlin für uns transkribieren wollt.
Zum Beispiel.
Auch das.
Aber tatsächlich kann man sich ja der Archiv-AG beispielsweise anschließen, die ja sehr rührig ist. Und dabei findet man ja auch so einiges Interessante aus den Schätzen des Archivs. Man darf ja auch mal Kartons auspacken, bei denen man nicht genau weiß, was drin ist. Und da findet sich dann ja auch sehr spannend.
Oder Nachlässe von Vereinslegenden durchwühlen.
Absolut. Man darf natürlich auch Datenbanken befüllen, was auf jeden Fall sehr nachhaltigen Nutzen für uns hat, weil dann findet man die Sachen ja auch wieder.
So sieht das aus.
Und Thomas kann jetzt mal auch etwas Historisches machen. Und zwar das erste Mal in diesem Jahr für Christoph, Selina und mich losen.
Ja, das kann ich machen.
Genau, für alle, die das noch nicht kennen.
Das kann ich gerne machen. Weil dann wissen wir noch gar nicht, was
alle
jetzt
gleichzeitig
kommt und wer
Geschichten
jetzt
erzählen.
Ja, das wäre natürlich eine Idee.
Dann sind wir natürlich schneller fertig. Genau. Aber es ist etwas schwieriger zuzuhören.
Ach, das wird nachher beim Bearbeiten sicherlich gut rausgefiltert. Dann. Nein, ich lose jetzt einfach mal. Ich habe wie immer die berühmten Zettel mit den entsprechenden Namen hier. Immer noch die alten. Und lose bzw. ziehe. Selina.
1878 war ein großes Jahr für den Fußball. Wisst ihr warum?
Ich weiß es so, also es ist mir zu Mainstream.
1878?
Ja.
Wo?
Fußball, weltweit.
Wo, Fußball?
In der Fußballwelt und für die Fußballwelt.
Also erstes Ligaspiel in England?
Ich glaube, die englische Liga gab es, glaube ich, schon. Also auf jeden Fall im Zweifel in England, weil da war eigentlich immer alles als erstes. Oder England, Schottland, sowas?
Also, ich spanne euch nicht weiter auf die
erstes
Folter.
Erstes Spiel mit rundem Ball.
Fast. In Nottingham benutzte ein Schiedsrichter erstmals eine Trillerpfeife. In Deutschland gründete sich der älteste heute noch bestehende Rasensportverein, der Deutsche Fußballverein Hannover, heute Deutscher Sportverein Hannover von 1878 e.V. Und, worauf ich eigentlich hinaus will, in Sheffield fand das erste Flutlichtspiel der Fußballgeschichte statt.
Ach, guck.
Ohne elektrischen Strom mit Kerzen, das finde ich gut.
Ich sag mal, England hatte ja schon früh so Dampfmaschinen und ähnliches. Wahrscheinlich rührte das ums Stadion herum und mit der Dampfmaschine wurde das Licht betrieben. Nein,
stimmt,
wahrscheinlich auch
jetzt
falsch,
mit Kerzen oder? Vor, solange wissen wir uns das genauer erklären.
Ja, ich erkläre euch das genauer.
Gerne.
Die Bramall Lane, also das ist das Stadion von Sheffield United heute, ist übrigens das älteste Stadion der Welt, in dem immer noch Fußball gespielt wird. Die Bramall Lane wurde 1855 gebaut. Das erste Fußballspiel fand dort allerdings erst im Dezember 1862 statt. Vorher gab es da nur Cricket. Aber seit 1889 ist das Stadion die Heimspielstätte von Sheffield United.
Ich hoffe, die Sanitäranlagen wurden mal umgebaut.
Nee, das sind immer noch die originalen von 1855.
Ganz so sicher,
aber wisst ihr, was der Spitzname von Sheffield United ist?
Ja.
Na?
The Blades.
Und weißt du auch warum?
Weil sie, weiß ich nicht, Messermacher waren.
Die Fußballer?
Also,
weil sie Schwerter im Wappen haben, aber wahrscheinlich.
Das hängt zusammen.
Ja, eben.
Sheffield hatte eine sehr führende Rolle bei der Besteckherstellung.
Ah.
1867 wurde an der Bramall Lane übrigens auch das Finale des allerersten Fußballturniers um eine Trophäe ausgetragen. Das war der Juden Cup. Schon mal gehört?
Nee.
Guck mal, was ihr heute alles lernt
ja.
hier. Also, ihr merkt schon, Bramall Lane ist ein Ort von fußballhistorischer Bedeutung. Übrigens auch das erste Stadion, das 1872 Drehkreuze eingeführt hat, anscheinend, habe ich gelesen. Und dort fand 1878 das erste Flutlichtspiel statt.
Mein Gott, und irgendwie 2 Jahre später Rasenheizung? Das ist ja fast schon unheimlich.
Ein Jahr bevor Thomas Edison seine Glühbirne erfunden hat übrigens. Und elektrisches Licht wurde ja durch Edisons Glühbirne im Prinzip erst für die Allgemeinheit nutzbar. 1878 gab es in England noch nicht mal ein nationales Stromnetz. Elektrische Lichter wurden mit Batterien oder mit Dynamos betrieben und waren extrem unzuverlässig. Sie waren also gerade erst im Begriff, sich als ernsthafte Konkurrenz zu Gaslampen durchzusetzen und zu etablieren. Fußballspiele und andere Freiluftsportarten fanden Ende des 19. Jahrhunderts ausschließlich bei Tageslicht statt. Und wenn man sich die Sportberichterstattung aus dieser Zeit, ich möchte sagen aus der anarchischen Frühzeit des englischen Fußballs, anschaut, findet man regelmäßig Berichte über Partien, die im Herbst und Winter wegen fortschreitender Dunkelheit abgebrochen werden mussten. Fußballvereine hatten also durchaus ein kommerzielles Interesse an Außenbeleuchtung. Sie versprachen sich von elektrischem Licht mehr ZuschauerInnen und höhere Einnahmen. Und für die Elektronikunternehmen waren beleuchtete Fußballspiele wiederum eine großartige Werbemaßnahme, weil sie den Mehrwert von elektronischem Licht bei Outdoor-Veranstaltungen demonstrieren konnten. Also Win-Win.
Industrie und Fußball Hand in Hand.
Zu diesem weltweit ersten Fußballspiel unter Flutlicht in Sheffield, das an einem Oktoberabend, genauer gesagt am 14. Oktober 1878 um 19.30 Uhr angepfiffen wurde, kamen 20.000 zahlende ZuschauerInnen. 6.000 zusätzliche BeobachterInnen sollen sich in der Dunkelheit eingeschlichen haben. Ich weiß jetzt nicht, was das über die Qualität der Flutlichtanlage aussagt. Wahrscheinlich waren einfach die Wege und die Umgebung und die Drehkreuze nicht beleuchtet.
Vermutlich, ja. Alle Kraft aufs Spielfeld sozusagen.
Genau. Das Spielfeld jedenfalls war den ZuschauerInnen schon fast zu hell. Einige versuchten sogar, sich mit Regenschirmen vor den ungewohnten Lichtstrahlen zu schützen. Insgesamt war das Experiment aber ein großer Erfolg, wie ein Reporter des Sheffield Independent tags darauf berichtete. Und dazu habe ich euch einen kleinen Einspieler vorbereitet, nicht, weil es Original-Tondokumente von 1878
Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Sondern, weil ich dachte, ich erspare euch das, dass ich jetzt diesen Zeitungsartikel komplett auf Englisch vorlese. Und deswegen habe ich mir einen KI-Engländer gesucht, der das jetzt für euch einmal vorliest.
Hey, auch eine Premiere.
Oder?
Mhm. Das modernste Technik.
Jetzt merken alle, dass es viel cooler ist, der KI zuzuhören als uns.
It would have been difficult to select a ground more suitable than Brummel Lane for a display of the Illuminator. Those who have seen the enclosure under the blaze of a midsummer sun with thousands of excited spectators witnessing the performances of Yorkshire's favourite cricketers can hardly possess a complete idea of the black wilderness it presents by night when there is no moon or the heavens are overcast. To walk there is literally like wandering over a bleak moor. At each corner of the ground marked off for the players, a wooden stage was erected some 10 yards high for carrying the lamp and the reflector. Behind each goal was placed a portable engine, each of which drove 2 Siemens dynamo machines, one for each light. The illuminating power equaled 8,000 standard candles. As if endeavoring to rival the artificial illuminator, the lunar orb stood high and bright in the heavens. The atmosphere was pure and pleasant, and it was generally admitted that everything indeed appeared favorable for the occasion. At first the light was certainly too powerful to be looked at with comfort, but everyone seemed highly pleased with the result of the experiment, the light being most brilliant and effective. It may be stated here that the experiment turned out a great financial success, the novelty of the thing drawing together an immense attendance, reaching, in our estimation, nearly 20,000 people. When everything was in readiness, at 7.30, the distinguished colors of the two sides were clearly visible. Spectators could distinguish with ease the faces and figures of football players at a distance of perhaps 200 yards.
Also in den Jahren nach diesem sehr erfolgreichen, wie ihr gerade gehört habt, sehr erfolgreichen Sheffield-Experiment gab es vor allem in England immer wieder auch weitere Experimente mit unterschiedlichen Flutlichtanlagen, übrigens auch mit Petroleumlampen. Der Erfolg war sehr unterschiedlich ausgeprägt und weil alle Techniken insgesamt als unsicher galten, wurden sie mit Beginn der ersten Football League Season 1888-89 offiziell verboten und erst Mitte der 1950er Jahre dann wieder erlaubt.
Das ist ein langer Zeitraum.
Cool. Ich dachte, das Experiment wäre geglückt.
Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Warum wurde das verboten?
Unsicher und unzuverlässig. Nur weil es einmal geklappt hat, heißt es ja nicht, dass es immer geklappt hat. Es gab da, wie gesagt, noch ein paar weitere Experimente.
Naja, Computer stürzen auch ab, wurden aber nicht verboten.
Wären sie allerdings in Flammen aufgegangen und hätten ein ganzes Wohnhaus quasi dem Erdbogen gleich gemacht, dann wäre das 1950 vielleicht eine andere Nummer gewesen.
Ja, das heißt, unter Umständen. Also ich habe natürlich sehr viele englische Texte dazu gelesen, die Originalformulierung war not sanctioned. Ich habe das mal übersetzt mit verboten. Das erste Football-League-Spiel unter Flutlicht fand dann erst wieder im Februar 1956 statt. In Fratton Park, Portsmouth gegen Newcastle United. Und ihr dürft jetzt mal raten, wo und wann das erste bekannte Flutlichtspiel in Deutschland stattgefunden hat.
Hm. Tja.
In Deutschland.
In Hamburg war Concordia, glaube ich, relativ weit vorne, was das anging. Aber ich glaube, deutschlandweit, schwierig.
Tja.
Concordia, Zweifel, Hamburg.
Ne. Aber in deutschlandweit meinst du, dass Concordia die ersten deutschlandweit waren? Das hätte sich, glaube ich, Concordia irgendwann mal so in das Vereinswappen so reingegeben.
Vermutlich, aber man kann ja auch einfach
könnte
mal.
Könnte mir vorstellen, irgendwo Concordia sein. Im weitesten Sinne irgendwo im Ruhrpott, weil da sehr viel Industrie und möglich das einfach technisch eher möglich
ist. Wir machen mal Bundesland, genau, das ist doch gut. Also Christoph sagt Hamburg, dann sagst du Nordrhein-Westfalen und du?
Bayern.
Wirklich glaube ich das ja nicht mit Hamburg, aber ich bleibe dabei.
Alles falsch.
Na.
Niedersachsen.
Oh. Yay.
Genauer gesagt 1926 in Hannover. Im damaligen Stadion von Hannover 96, der Radrennbahn an der heutigen Hans-Böckler-Allee. Und zu Gast war die türkische Nationalmannschaft. Die spielte gegen eine Auswahl des norddeutschen Südbezirks, zu dem Hannover gehörte. Also das erste Flutlichtspiel in Deutschland war gleichzeitig ein internationales Ereignis.
Da sind so viele Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Pionierarbeit, Internationalität, Hannover?
Hannover.
Es ist so.
Hi.
Ja, das hatte einen naheliegenden Grund, würde ich sagen, weil dieses Stadion bzw. diese Radrennbahn sowieso mit Bogenlampen ausgestattet war, nämlich um ausgefallene Radrennen unter der Woche nachholen zu können. Und für die Fußballpartie wurde die Anlage dann noch ein bisschen modifiziert. Anpfiff war um 20.05 Uhr. Ich zitiere mal aus der Sportausgabe des Hannoverischen Anzeigers. Die aus 34 Lampen bestehende Beleuchtungsanlage, welche das Licht von 51.000 Kerzen erzeugte, wurde umgebaut. Hinter den Toren wurden neue Masten ausgerichtet und mit Lampen versehen. Diese wurden mit Reflektoren ausgestattet, sodass Laufbahn und Spielfeld genügend erhellt waren. Die Zuschauer können sämtliche Vorgänge genau wie am Tag verfolgen, ohne durch grelles Licht, welches durch die Reflektoren ausgeblendet ist, gestört zu werden. Da war man also schon einen Schritt weiter als damals in Sheffield, obwohl auch in Hannover Bogenlampen eingesetzt wurden. Da musste sich immerhin aber niemand mehr mit Schirmen schützen wegen den Reflektoren. Etabliert hat sich die Flutlichtanlage aber trotz des gelungenen Experiments auch in Deutschland nicht. Das passierte dann erst Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die erste Stadion-Flutlichtanlage in Deutschland wurde am 31. Dezember 1949 anlässlich des Abschiedsspiels für den Dresdner Fußballprofi Richard Hofmann im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion eingeweiht. Die SG Friedrichstadt spielte gegen eine DDR-Auswahl. 22.000 ZuschauerInnen sahen diese besondere Silvesterpartie.
Was denn? In dem Fall der SG Friedrichstadt war der vormalige Dresdner SC zu dem Zeitpunkt. Also das war dann der Verein, wo dann auch die ganzen Dresdner, die bei St. Pauli spielten, herkamen.
Korrekt. Sozusagen. Was waren denn die ersten drei westdeutschen Stadien mit einer Flutlichtanlage?
Ich bleib dabei, ich bleib irgendwo in Nordrhein-Westfalen.
Ich sag Nordrhein-Westfalen, Rote Erde bestimmt.
Ja. Oder eben so Glückaufkampfbahn oder sowas. Aber wahrscheinlich ist es irgendwas Abseitiges, möglicherweise.
Ich glaube, gar nicht irgendwas, drauf kommen. Was man jetzt nicht mehr kennt.
Ja. Eintracht Frankfurt.
Ja, genau.
Also die ersten drei Stadien, soweit ich das recherchieren konnte. Es gibt da so ein bisschen widersprüchliche Angaben, weil mehrere Vereine quasi für sich reklamieren, dass sie die ersten waren.
Ja.
Aber ich habe mal versucht, dem auf den Grund zu gehen. Und mein aktueller Wissensstand ist, dass also die ersten Stadien mit Flutlichtanlagen in Westdeutschland das Augsburger Rosenaustadion, der Biberer Berg,
Kickers Offenbach.
Das ist die Spielstätte der Offenbacher Kickers, genau. Und die Essener Hafenstraße waren.
Ja, Rot-Weiß Essen hätte ich auch.
Ja, war ich aber nicht ganz so verkehrt mit der Ecke da. Ja.
Aber ist ja Nordrhein-Westfalen.
Ja, sag ich ja, deswegen war ich nicht ganz so verkehrt damit.
Augsburg war 1955.
Dann
Offenbacher Kickers und Essener Hafenstraße 1956. Und dann kam Dortmund und Schalke.
Dortmund damals aber noch Rote Erde, oder?
Ja,
ja.
Das Westfalenstadion wurde erst zur WM 74 gebaut.
Ja, und Fun Fact, 1957 und 1958 gab es sogar den deutschen Flutlichtpokal. Ein privater Einladungswettbewerb, an dem nur Teams teilnehmen durften, die eine Flutlichtanlage hatten. Gestiftet von Ludwig Mohler, dem Präsidenten von Kickers Offenbach.
Also drei Vereine haben teilgenommen, oder? Ist ja auch ein spannender Cup. Nö,
1957 haben Eintracht Frankfurt, VSV Frankfurt, Kickers Offenbach, FC Schalke 04, TSV 1860 München, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf, Viktoria 89 Berlin. Oh. Ja, teilgenommen. Und gewonnen hat übrigens Kickers Offenbach.
Sehr hessenlastig.
Also kann auch. Man ja aber insgesamt sagen, dass so ab Mitte der 50er das sozusagen sich ausgebreitet hat, dass die Vereine
genau,
sich
das kann man insgesamt
Flutlichter da
so
hingestellt
sagen.
Haben, dann offensichtlich, ja.
Beim Flutlichtpokal 1958 haben dann Kickers Offenbach, Wuppertaler SV, SC Concordia Hamburg, Holstein Kiel, Preußen Münster, Eintracht Braunschweig, Phoenix Lübeck, Eintracht Frankfurt und Viktoria 89 Berlin teilgenommen.
Wie kamst du denn jetzt doch auf Concordia?
Ich hatte das irgendwann mal gelesen, dass Concordia halt ziemlich früh Flutlicht hatte im Zusammenhang mit dem Flutlicht am Millerntor irgendwie mal.
Ja, Concordia war tatsächlich das erste Hamburger Stadion, was eine Flutlichtanlage hatte.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht.
Ich muss mich übrigens nochmal eben korrigieren. Sieger des Flutlichtpokals 1957 war Eintracht Frankfurt.
Ach Mensch, ich habe nicht das verhört.
Das hätte gerade noch.
Ich meine, hast du gerade Kickers Offenbach mit Eintracht Frankfurt verwechselt?
Ja, das
ja, ich hab,
da die drehen sich aber gerade im Grab. Das
könnte eventuelle Reaktionen hervorrufen.
Naja, egal. Entschuldigung. So, kommen wir ans Millerntor.
Ach ja, da war ja was eigentlich.
Der FC St. Pauli sollte seine erste Flutlichtanlage eigentlich im Zuge des Stadionneubaus 1960-61 bekommen. Der Hamburger Senat hatte sich im Oktober 1960 bereit erklärt, entsprechende Pläne des Vereins finanziell zu unterstützen, statt einer neuen Anlage im Volkspark. Der FC St. Pauli hatte nämlich sich im Gegenzug bereit erklärt, auch andere Hamburger Vereine die Nutzung der Lichtanlage und des Stadions zu erlauben, also andere Vereine am Millerntor spielen zu lassen, die dann Licht brauchten.
Nur, ja. Oder nur die Anlage.
Ja, ich finde das immer noch super, ganz gnädig, ne? Also kann doch mal so, der HSV ein Abendspiel austragen, ja, warum denn nicht?
Europacup am Millerntor. Mhm. Leider ohne St. Pauli-Beteiligung, aber immerhin.
Also nach Protesten des HSVs und der politischen Opposition kam es dann natürlich anders. Am Ende bewilligte der Senat die Flutlichtfinanzierung für den Volkspark und das Millerntor ging leer aus. Ja, der FC St. Pauli musste danach noch 30 Jahre weiter ohne Flutlichtanlage auskommen, fast 30 Jahre. Erstens, weil die erste Flutlichtanlage bekam der FC St. Pauli dann erst 1989, bekam. Also das klingt, als hätten wir die geschenkt bekommen. Das war natürlich nicht so, leider nicht. Wir sind ja nicht der HSV. Flutlicht war eine Auflage für die Bundesliga. Der Verein musste sie also nach dem Klassenerhalt 1988-89 zwangsweise anschaffen. Konnte er sich das leisten? Natürlich nicht. Es waren finanziell schwierige Zeiten. Dazu Geschäftsführer Manfred Kampe.
Wir hatten keine Flutlichtanlage, ganz klare Auflage. Wenn Bundesliga, dann Flutlichtanlage. Die Flutlichtanlage wurde auch bestellt bei ABB. Die Trafostation hat Herr Weisner bezahlt. Flutlichtmasten aufgestellt, alles wunderbar. Kommt eine Rechnung, 600.000 oder 650.000 Mark, glaube ich, war das. Ruhig Pauli, und so, Mensch, Herr Pauli, hier ist eine Rechnung über Flutlichtanlage. Ja, ja, rufen Sie mal bei der Dresdner Bank an. Ja, mache ich. Ruf bei der Dresdner Bank an, der ist fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. Das war Herr Kampe, ganz ehrlich, ja, natürlich finanzieren wir das nicht. Dann rufe ich Herrn Weisner an. Sag ich, Mensch, Herr Weisner, hier Flutlichtanlage, ja, ja, so ist die Rechnung gekommen, jetzt müssen wir die bezahlen. Ah, sagt er, ja, 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 dann müssen wir uns was einfallen lassen. Sag ich, Herr Weisner, ich habe eine Idee, ich weiß nicht, ob die funktioniert, aber aus meiner Zeit bei der Privatbank, in der ich vorher gearbeitet habe, ist eine Leasinggesellschaft gegründet worden mit 50% Privatbank, 50% ein Leasingunternehmen aus Hamburg, Berthold Schlage. Den kannte ich ganz gut, mit dem habe ich auch geduzt, mit dem hatte ich in der Bankzeit noch zu tun. Ich dachte, ich kann den mal anrufen. Ja, machen Sie das. Dann habe ich gesagt, du Berthold, wir haben hier eine Flutlichtanlage, können wir nicht bezahlen. Dann machen wir das, aber ich brauche die persönliche Bürgschaft von Herrn Weisner. Wer jetzt da in diesem Bankwesen gearbeitet hat, der weiß, dass dem FC St. Pauli, den hätte man keine 600.000 finanziert. Aufgrund der Zahlen, der Bilanzen etc. etc. Dann rufe ich ihn weiß noch und sage, Mensch, Herr Weisner, ich glaube, ich habe eine Lösung, aber da gibt es einen Haken. Sagt er, ja, welchen denn? Sagt er, die wollen die persönliche Bürgschaft von Ihnen. Ach so, ja, die können die haben, überhaupt kein Problem. Dann haben wir das ja gelöst. Oh, dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, okay, ich hätte es nicht gemacht persönlich. Und dann ist die CDL Leasing, so hieß die, hat quasi die Flutlichtanlage gekauft, bezahlt und an uns vermietet, sale and lease back, so ein Fachbegriff. Und so war mit einem Schlag dieses unüberwindliche Problem wie aus dem Nichts gelöst. Da sind wir haarscharf an einem großen Problem vorbeigeschrammt.
Sale and lease back, meine Damen und Herren, der FC St. Pauli ganz vorne.
Ja.
Eines Tages haben wir noch eine Zeitzeugenstimme, die irgendwie feststellt, dass Cum-Ex bei uns entwickelt wurde, wer weiß, so bei Finanzlösungen, jedenfalls früh und kreativ dabei.
Ja, was die Anzeigetafel dann gekostet hat, wissen wir leider nicht. Die ist natürlich auch gibt es auch als Ausstellungsstück im FC St. Pauli Museum. Und zwar das Original, ich würde sagen, wahrscheinlich sogar unser größtes Ausstellungsstück.
So ist es. Mit Sicherheit, von der Fläche sozusagen, ist es definitiv das Größte. Ja.
Kommt vorbei, guckt sie euch an. Ja. Genau, aber die Flutlichtanlage jedenfalls hat 600.000 D-Mark gekostet, haben wir gerade gehört. Und die wurde dann anlässlich eines Punktspiels gegen den VfL Bochum im Februar 1989 offiziell eingeweiht. Wohlgemerkt eingeweiht, aber noch nicht eingeschaltet, weil war ein Nachmittagsspiel. Das erste Abendspiel mit Flutlicht fand dann am Millantor erst am 7. April 1989 gegen Bayer Leverkusen statt. Das war ein Freitagabend. Freitagabend, Flutlichtspiel, Millantor, Heimsieg. Fußballherz, was willst du mehr?
Es ist so.
Sicherlich kein Finanzskandal. Der kam dann leider trotzdem. Leider sorgte die Flutlichtanlage dann rund 10 Jahre nach ihrer Einweihung für Negativschlagzeilen. Vereinspräsident Heinz Weisener wurden in Zusammenhang mit dem in der Tat etwas merkwürdigen Geflecht aus Kauf-, Verkauf- und Leasingverträgen für Flutlichtanlage und Gegengradentribüne auf der Jahreshauptversammlung im November 1999 Bilanzfälschung bzw. Bilanzierungsfehler vorgeworfen. Die Mitgliederversammlung verweigerte daraufhin dem Präsidium die Entlastung. Ein später eingeholtes Gutachten attestierte zwar dem Verein erhebliche finanzielle Einbußen durch die Weisener Transaktionen und sprach auch von Bilanzfehlern, doch vorsätzliche Bilanzfälschung konnte nicht festgestellt werden. Dazu nochmal Kampe.
Zu meiner Zeit ganz klar, Leasinggeschäft ist in Aufwand gebucht worden und nicht bilanziert oder aktiviert, wie man sagt. Definitiv nicht. Also da mache ich mich jetzt mal gerade. So, dass die dann übernommen wurde vom Verein, das wusste ich auch, weil das hat eine begrenzte Laufzeit, so ein Leasinggeschäft. Und über diese Leasinggebühr kann man ja amortisieren, einen Teil amortisieren, das heißt, man zahlt die auch ab. Man zahlt nicht nur die Leihgebühr oder den Zins, aber das ist eine Geschichte, da kann ich nichts weiter zu sagen. Es ist halt nur so, dass wir die damals nicht bezahlen konnten, dass ein Betrag war, der von den Banken auch überhaupt nicht finanziert worden wäre und dass das halt ein privater Leasingunternehmer auf seine Kappe genommen hat mit der persönlichen Bürgschaft von Herrn Weisner, der über eine glänzende Bonität und Auskünfte verfügte.
Nach dem Motto glänzende Bilanzen.
Ja, und jetzt haben wir natürlich den Bock so ein bisschen von hinten aufgezäumt, aber wie sagt man?
Vielleicht auch zum Gärtner gemacht, aber den Gärtner zäumen wir auch gerne auf.
Ja, also wir haben irgendwas von hinten aufgezäumt. Ja. Wie heißt denn das richtig?
Pferd, glaube ich schon.
Pferd? Das klingt ja komisch. Gaul?
Aufzäumen.
Naja, ihr wisst, was ich meine. Also die Frage, die sich jetzt natürlich stellt im Anschluss an diesen Vortrag über Flutlicht, ist: Was hat das mit dem Museum zu tun und welche Teile dieser Flutlichtanlage befinden sich denn bei uns in der Ausstellung?
Gute Frage. War das jetzt auch eine Quizfrage?
Ja, jeder von euch sagt jetzt einen Teil der Flutlichtanlage, der sich heute im FC St. Pauli Museum befindet.
Ja, auf jeden Fall gegenüber von der Anzeigetafel, die schon erwähnt wurde, hängt eben an der Wand des Millantor-Stadions ein Stück Flutlicht, Scheinwerfer. Ich weiß nicht genau, wie viele Einzelscheinwerfer das sind.
4 sind das.
Ja. Jedenfalls, die haben Weilamt dann also solche Highlights wie das, vielleicht die Pokalspiele, Halbfinale oder so weiter bestrahlt. Jetzt hängen sie bei uns, aber das ist ja nicht das Einzige an Flutlicht, was wir haben.
Ja, also auf jeden Fall haben wir, das sehen die wenigsten wahrscheinlich, wir haben es aber mittlerweile auch beschriftet, nämlich der Tresen vorne im Foyer, die vier Ecken des Tresens, die haben jeweils einen Teil des, eines Flutlichtmastes in sich. Also das ist Beton, wenn man da genau hinguckt, das ist Beton und alle vier Ecken bestehen aus Teilen eines des alten Flutlichtmastes.
Und dann, zwar nicht ganz im Museum, aber trotzdem natürlich gern gesehenes, genommenes Element einer Stadionführung, ist, dass zwischen Nord- und Gegengrade auf dem Platz ein Stück Flutlichtmast übrig geblieben ist, an dem ehemaligen Standort. Es ist nicht das Fundament, sondern ein Stück oben vom Mast. Und dieses ist übrig geblieben von dem letzten Spiel am Millerntor mit Flutlicht. Das war gegen?
Oha. Das müsste das Pokalspiel gegen Dortmund?
Nee.
Weil danach wurde dann ja die Nord umgebaut. Nein, dann weiß ich nicht.
Es war eine 3:1 Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim.
Ja, das ist doch ein gelungener Abschluss.
Zweite Liga, was willst du mehr?
Ja, das jetzt ist bei uns natürlich die Bonusantwort, aber wir haben tatsächlich auch noch ein drittes Exponat im Museum mit Flutlichtbezug.
Es gibt einen Tisch, der doch aus einem Stück Flutlicht gemacht wurde.
Genau. Genau. Es gibt einen Stehtisch, der aus einem Strahler der Flutlichtanlage besteht.
Genau, da liegt das Gästebuch der Ausstellung drauf. Genau. Also wer sich da schon mal eingetragen hat, hat es vielleicht nicht gesehen, aber es wurde auf einem Flutlichtstrahler geschrieben sozusagen, genau. Ja.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich mir die Flutlichtanlage ausgesucht habe und warum mir dieses Exponat so viel bedeutet, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Aufgabenstellung, glaube ich, nicht richtig verstanden. Ich dachte
eigentlich einfach, ist dir vollkommen egal.
Ich dachte, ich soll einfach über irgendein Exponat aus der Ausstellung sprechen und hab dann festgestellt, ich habe Lust, über Flutlicht zu sprechen.
Ja, ist doch schön.
Das erklärt sich eigentlich von selber. Das ist ja das Schöne. Du hättest gar nicht groß erklären müssen. Flutlicht finden eigentlich alle toll.
Flutlicht ist doch super. Ich erinnere mich noch lebhaft an, komplett verschwommen an meine jungen Regionalliga Nordzeiten, als der Verein aus Kostengründen immer dafür gesorgt hat, dass nur ein Viertel des Flutlichts an ist, kurz vor Anpfiff, und dann mit Glück zum Anpfiff die Hälfte des Flutlichts. Genau. Die ja auch die ikonische Zahnbürstenoptik hatten.
Ja, Flutlicht ist teuer. Deswegen hat Concordia auch keins mehr. Ich glaube, 2009 wurde das wegen nicht mehr Finanzierbarkeit eingestellt.
Ich sag mal, auch im Amateurfußball sind Abendspiele auch eher selten.
Aber jetzt schnell weiterlosen, damit Christopher seinen Friseurtermin schafft.
Genau, ich lose und ich ziehe Christoph. Genau.
Hooray, na gut, dann also, ich habe meinen Friseurbesuch zum Glück vor kurzem schon hinter mir. Meine Story des heutigen Tages heißt gestohlenes Glück oder eigentlich war Klinsy schuld. Denn ein Aspekt, bei dem das FC St. Pauli Museum im Vergleich mit Institutionen wie dem British Museum in London immer wieder ausgesprochen positiv abschneidet, das ist der Umgang mit Raubkunst. Stücke unklarer Provenienz, schamlos gestohlene Schätze aus der Kolonialzeit, nicht mit uns. Aber wie das immer so ist, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so ist mein heutiges Podcast-Lieblingsausstellungsstück tatsächlich Diebesgut, und zwar glasklar. Während es zur sagenumwobenen Totenkopffahne Doc Mabuses auch von ihm selbst variierende Auskünfte zwischen auf dem Dom gekauft und auf dem Dom gezockt gibt, scheidet ein Kauf bei meinem Ausstellungsstück aus, weil es sowas gar nicht zu kaufen gibt. Seine Geschichte beginnt auf jeden Fall vor seiner eigentlichen Geschichte. So viel Zeit muss sein. Aus meiner Sicht beginnt die Vorgeschichte meines Ausstellungsstücks in den frühen 80ern und klingt ungefähr so.
Aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks überträgt nun das Deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblock für die 21. Ausspielung. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt.
9. Und ja, diese Musik muss man auch etwas länger hören, weil sie toll ist. Und ihr werdet euch sicherlich dazu bewegt haben. Das ist einfach eine ganz natürliche Reaktion. Also, so viel Groove hat sonst übrigens höchstens Tisch, der Deutschlandfunk in seinen Zwischenmusiken, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Ja, absolut, genau. Hier blieb also wirklich kein Bein unbewegt und kein Arm. 9. Ja, vielen Dank an Karin Tietze Ludwig. Das war, ihr habt es sicher erkannt, die Ziehung der Lottozahlen im ersten Programm, 28. Mai 1983. Hier war schon alles präsent, was eine gute Auslosung ausmacht. Bombenmusik, notarielle Aufsicht, jede Menge Zufall und natürlich Lottokugeln. Ein Kenner des Schweizer Zahlenlottos, ehe Kenner des Schweizer Zahlenlottos einen Shitstorm lostreten, im SRF gab es solche öffentlichen Ziehungen schon im Januar 1970. Mit dem FC St. Pauli haben solche Ziehungen natürlich erstmal wenig zu tun. Erstmal. Er holt sich seinen Zufall bekanntlich beim Fußballgott, manchmal auch miesen Schiedsrichtern. Und die einzige Fußballveranstaltung, wo Auslosungen mal wirklich eine Rolle spielen, die hat das Fachmagazin Der Übersteiger einmal in einem Tweet, als das noch so hieß, wie folgt beschrieben. DFB-Pokal ist für den geneigten St. Pauli-Fan ja immer die Veranstaltung von Juli bis August. Ja, ich glaube, der diensthabende, schlagfertige Twitterer ist inzwischen ein Podcaster. Aber auf jeden Fall, die Aussage stimmt fast immer, aber wie wir wissen, nur fast. Denn da gab es doch auch dieses Jahr, wo sich der Mannschaftskapitän des FC St. Pauli in der zweiten DFB-Pokalrunde zusammen mit Wolf Schmidt ans Mikrofon des AFM-Radios setzte. So, voll kalt erwischt. Wir haben bis eben noch gefummelt, sind aber jetzt startklar. Ich gebe dir einfach mal ein Mikro. Fabio, moin, schön, dass du da bist. Kannst auch gleich irgendwie, hau gleich rein. Richtig, das war 2005. Fabio Morena war gerade verletzt, Thomas Meckle übrigens auch. Der FC St. Pauli war Drittligist. Im Pokal hatte er sich mit Ach und Krach und 3:2 in der vorletzten Verlängerungsminute gegen Wackerburghausen durchgesetzt. Das sollte, so die landläufige Meinung, den Vorrat an Wundern wohl schon aufgebraucht haben, zumal mit dem VfL Bochum jetzt in Pokalrunde 2 der seit zig Spielen ungeschlagene Spitzenreiter der zweiten Bundesliga ans Millerntor kam. Fabio Morena war trotzdem optimistisch.
Und heute kann es im Endeffekt nur einen Sieger geben und das sind wir, weil alles andere wäre sowieso keine Überraschung und deshalb glaube ich, dass wir, sag ich mal, die Vorteile bei uns liegen. Ne?
Also wie gesagt, heute geht es gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der zweiten Liga. Und Rein van Dooijenhoven hat, glaube ich, auch schon einige Zeit kein Tor mehr gekriegt. Aber sein Vorname sollte heute Programm sein. Der schreibt sich nämlich tatsächlich R-E-I-N, also Rein. Beim van Dooijenhoven, da muss jetzt einer rein.
Ja, FreundInnen des gepflegten Wortspiels freuen sich. Rein, genau. Und irgendwie mehr oder weniger war das dann auch gar nicht so falsch geraten, denn dann passierte schon ziemlich früh das Folgende.
Also so wie ich das sehe, spielen wir mit der Viererkette. Von rechts Florian Lechner, Ralf Gunnisch, Robert Palikuka.
Schulkern auf die Zicke, 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 Zicke,
Zicke, genau. Minute 6 gegen den VfL Bochum, das 1:0 durch Michel Mazingo-Dinsey. Vielleicht der Moment, wo das Pokalwunder erst so richtig begann. Denn das Ach und Krach gegen Burghausen, sag ich mal, fiel noch nicht ganz so unter Wunder. Was ich schön fände, wenn als kleiner Wettbewerb, falls irgendeine Hörerin uns transkribieren kann, was Wolf kurz vor Tor gesagt hat. Ich habe es mir mehrmals angehört. Ich weiß es immer noch nicht, was er da gesagt hat.
Zweifel wüsste er das selber nicht mehr.
Auf jeden Fall merkt man auch an der Reaktion, das Tor kam jetzt nicht so ganz erwartet. Es ging ähnlich gut weiter. Wobei die Frage, fing das Pokalwunder als Wunder mit diesem Tor an oder vielleicht doch erst eine Stunde später, als es dann so klang?
Harifi hat den Ball am 16-Eck, liegt quer auf Hundner. Hundner, die Bochumer verschieben sich jetzt schnell. Ausschuss aus der zweiten Reihe. Und Tor, 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 Lechner, Tor, 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 Lechner, Lechner, Lechner. Ich sehe Spieler. Hechtsprünge machen, 3 Meter durch die Luft, wie bei Bodentoren ohne Matte. Lechner aus 28 Metern. Haut das Ding zum 3:0. Von der halbrechten Seite. 28 Meter Torentfernung mit rechts. Einfach in die Maschen. 3:0.
Finde ich auch. Reportage für die Ewigkeit. Vielen, vielen Dank, Wolf.
Drei Meter.
Genau.
Drei Meter.
Inzwischen steht es tatsächlich 3-0 und das war ja noch nicht mal das Ende, wie wir alle wissen. Das Endergebnis lautete bekanntlich 4-0 und dabei, ich hatte das wirklich vergessen, konnte sich Masingo Dinsey sogar noch einen verschossenen Elfmeter erlauben. Und das gegen mehr oder weniger damals den FC Bayern der zweiten Liga. Das war der VfL Bochum im Oktober 2005. Die waren wirklich absolut on top of the Zweitliga-World. Nach diesem Spiel also war klar, hier war etwas ganz Besonderes am Start. Das dann noch viel besonderer wurde, wie wir alle wissen, denn jetzt kamen ja erst die Bundesligisten. Das unfassbare 4-3 nach Verlängerung gegen Hertha BSC im Dezember 2005, kurz vor Weihnachten. Und das skurril schöne Schneeflockenspiel gegen Werder Bremen im Januar 2006, 3-1. Der FC St. Pauli stand im Halbfinale des DFB-Pokals. Und plötzlich begann mit dem Wundern auch das Wünschen, denn die anderen drei Mannschaften, die es ins Halbfinale geschafft hatten, das waren Eintracht Frankfurt, aus Pokalgründen Bankfurt getauft, Arminia Bielefeld, passenderweise sowieso ein B-Team, damals aber erstklassig, und genau, Bayern München. Karin Tietze-Ludwig war zwar nicht dabei, aber Lottokugeln, 4 Stück, die gab es bei der Auslosung des Halbfinales dann schon. Die ganze Mannschaft war im aktuellen Sportstudio präsent, als das Schicksal seinen Lauf nahm. Und das klang dann so.
4 Kugeln für das Halbfinale. Da befinden sich 3 Bundesligisten und St. Pauli als Regionalligist dabei. St. Pauli hat auf jeden Fall Heimrecht.
Jetzt wird es langsam unruhig auf der Tribüne. Pauli, die ganze Mannschaft. Und da sind wir schon.
FC St. Pauli.
Ja, ihr könnt diese Auslosung übrigens auch sehen in der sehr empfehlenswerten NDR-Doku FC St. Pauli aus der Pleite ins DFB-Pokal-Halbfinale. Die gibt es in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Macht wirklich Spaß, sich das alles nochmal anzugucken. So jedenfalls war das bei der Auslösung. Ja, also St. Pauli schon mal gleich als erstes gezogen und da ging es natürlich jetzt um den Gegner. Timo Schulz, damals Pokalheld, später Trainer, erinnert sich an seine gemischten Gefühle und tja, das hören wir uns mal an, was er dann über die Ziehung so zu sagen hat und hören dann uns an, wie die Ziehung dann tatsächlich selber auch klang.
Du sitzt da jede Runde und sagst Bayern, 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 ne? So als Drittligist denkst du, komm, richtig geil. Und dann sitzt du das erste Mal davor und denkst, jetzt nicht Bayern, jetzt nicht Bayern, jetzt Frankfurt, Bielefeld, beide im Abstiegskampf, also die waren für uns wie gemacht eigentlich und dann wären wir nach Berlin gefahren. Wie geil wäre das denn gewesen? Also als Spieler nach Berlin auf dem Feld, das wäre das i-Tüpfelchen für uns alle gewesen.
Schön. Auf.
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 FC Bayern München.
Auf den FC Bayern München. Herr Lippmann, FC Bayern, ist das ein genehmes Los?
Wir sind gute Freunde geworden.
Akzeptabel?
In den letzten Jahren.
Würden Sie noch mal drüber nachdenken, eventuell fürs Halbfinale dann die AOL Arena umzuziehen?
Nein,
unter
keinen Umständen.
Gespielt wird
am Millantor.
Ist immerhin vernünftig.
Genau, also es war auf jeden Fall auch das ist mit Bild dann in dem Fall auch ganz interessant, weil man dann so diese so ein bisschen wie wenn man Weihnachten was geschenkt kriegt von jemandem, den man gern mag. Man muss sich irgendwie freuen, aber so richtig gefreut haben sie sich ja alle nicht, weil natürlich die Chance tatsächlich ins Finale zu kommen bei einem anderen Gegner mit höchster Wahrscheinlichkeit größer gewesen wäre. Der Rest ist mehr oder weniger Geschichte, aber es gibt noch 2 kleine Twists. Also der erste ist, auf irgendeinem verschlungenen Weg haben die Original-Auslosungskugeln von 2006 ihren Weg ins FC St. Pauli-Museum gefunden.
Nee.
Ja, absolut. Und Halbkugeln aus durchsichtigem Plastik, Vereinswappen inklusive. Das ist mein Lieblingsausstellungsstück für diese Sendung, weil einfach diese Pokalserie auch wirklich zum Wunderbarsten gehört, was ich als Fan erleben durfte. Und ich bekenne mich dazu, nach allem, was wir wissen, es ist Diebesgut. Also das Fernsehen hat das, glaube ich, niemals offiziell geschenkt. Ich glaube, es wurde irgendwie mitgenommen.
Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung.
Und ihr könnt also dieses stibitzte Ausstellungsstück bestehen aus zwei Halbkugeln jederzeit, also während der Museumsöffnung jederzeit, in unserem wunderbaren Raum vom Abgrund bis zur Schale ansehen.
Naja, vielleicht sind die ja auch irgendwie vom Tisch gerollt und irgendjemandem in die Tasche. Das Ganze jetzt ja nicht so.
Ich würde auch annehmen, dass einfach wegen der Unfallgefahr, die dann natürlich bestand, dass zum Beispiel möglicherweise das Teammanagement dann eingeschritten ist und gesagt hat, das geht nicht, das können wir nicht mit unserem Berufsethos vereinbaren, wir nehmen das jetzt mal mit und dann konnten alle wieder safe durch das Sportstudio laufen, ja, und sich freuen.
Kommt, denke ich, hin in die Richtung, ja. Hm.
Genau. Und also wer Lust hat auf eine kleine Meditation, macht Spaß, sich in den Raum zu setzen, die Meisterschale so als, ja doch, das haben wir wirklich, mit dem Was wäre wenn der Kugeln zu vergleichen, die aber natürlich auch gleichzeitig einen Riesenerfolg bedeuten, denn die Pokaleinnahmen damals, das wisst ihr sicher alle, haben eben ermöglicht, dass überhaupt der FC St. Pauli schuldenfrei werden konnte, dass er das Stadion rekonstruieren konnte, dass er damit weiter Profifußball spielen durfte am Millerntor. Das war also wirklich enorm wichtig. Tja, nicht auszudenken, was hätte geschehen können, wenn bei der Auslosung die Kugel einfach ein paar Millimeter anders gerollt wären. Tja, so viel zu dem einen Twist, dass sie halt gestohlen worden. Es gab jetzt halt noch ein Sensationsspiel mehr gegen Bayern, das war ja sicher, und ein Bündel Hoffnungen aufs Pokalfinale in Berlin weniger. Trotz des Weltpokalsiegerbesiegerspiels von 2002, Bayern ist halt eine Klasse für sich. Im Fernsehvorbericht machte Thomas Meckler noch das Beste draus und sagte, ja, es könnte sein, dass Bayern uns eine Chance gibt, dann müssen wir sie aber auch erstmal selbst verwerten. Womit aber niemand gerechnet hatte und was ich selbst auch vergessen und erst bei der Vorbereitung für diese Folge wiederentdeckt hatte, das war eine extra Motivationsmaßnahme des damaligen Bundestrainers für den Gegner des FC St. Pauli. Der Bundestrainer hieß 2006 bekanntlich Jürgen Klinsmann und hatte, sagen wir mal, mit einigen geschickten Maßnahmen für ein gehöriges Reizklima unter seinen beiden Top-Keepern gesorgt. Und das waren damals, na, Thomas?
Jens Lehmann und Oliver Kahn.
Richtig.
Matt Jens Lehmann.
Das war also das damals heißeste Duell überhaupt im Sport, würde ich fast vermuten. Es gibt einen schönen Text zum Thema von Ben Redelings über diese Phase. Als es schließlich endgültig in die finale Phase vor der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land ging, wurde der Ton zwischen diesen beiden rauer. Bis es Anfang Februar endgültig eskalierte. Vorgelegt hatte dabei Oliver Kahn, als er auf die Feststellung einiger Experten, Lehmann sei vielleicht der bessere Fußballer von den beiden, mit blank gezogenem Visier gekontert hatte, naja, es gibt auch Leute, die sagen, es gebe Außerirdische. Das wiederum ließ Jens Lehmann nicht auf sich sitzen. In einem großen Interview mit einem Sportmagazin im Februar vor also langer Zeit damals, also eben, äußerte er sich zuerst allgemein sehr optimistisch, dass er es sein würde, der beim Eröffnungsspiel im Sommer der WM in München im deutschen Kasten stehen würde, um dann noch mit einer eindeutigen Spitze in Richtung Kahn den Satz zu platzieren, ja, ich weiß nur, dass ich als Torhüter einen linken und einen rechten Fuß haben sollte, um meinen Verteidigern die Möglichkeit zu geben, mir in Drucksituationen den Ball zurückzuspielen. So also Jens an Olli Kahn. Wie gesagt, Reizklima. Noch dazu dadurch angefacht, dass die deutsche Nationalmannschaft mit Lehmann im Testspiel gegen Italien 1-4 verlor, mit Kahn gegen die USA aber, ich glaube, auch 4-1 gewann.
Ja, USA, Italien, ich habe Vergleichbarkeit.
Also auf jeden Fall war es aber wohl so, dass der Bundestrainer einen Plan hatte, das Leben aber nicht ganz dem Plan konform sich verhielt. Und so kam es dann Anfang April zu einer Szene, die ein Boulevardblatt mit der zeitlos schönen Schlagzeile betitelte, Klinsy killed King Kahn. Und auch wenn man aus solchen Zeitungen normalerweise nicht vorliest, das war schon eine ziemlich schöne Sache, auch textlich, gute Schlagzeile. Also stand da ungefähr das. Oliver Kahn, 36, hat mit Vogts, Ribbeck und Völler drei Bundestrainer als Nummer 1 der Nationalelf überlebt. Klinsy nicht. Jürgen Klinsmann, in Klammern 41, rief Kahn Freitagvormittag aus dem Hotel Dorint Sofitel am Münchner Hauptbahnhof an. Komm doch bitte mal vorbei, wir müssen mal was besprechen. Der Tag der Entscheidung war gekommen. In einem angemieteten Konferenzraum des Hotels saß Kahn, in Klammern Jeans, grauer Pullover, in dem DFB-Trainerteam mit Klinsy.
Danke für die Info.
Absolut wichtig. Immer die wichtigen Details nennen. Er saß also Klinsy, Assistent Löw und Torwarttrainer Köpke gegenüber. Klinsy rückte direkt damit heraus. Jens Lehmann wird bei der WM die Nummer 1. Kahn total geschockt obwohl er versuchte, sich wenig anmerken zu lassen. Ein Teilnehmer, mit Stühlen hat er nicht geworfen. Ansonsten kann man übrigens tatsächlich in Kahns Biografie nachlesen, was er fühlte, während er mit dem Auto zu diesem Treffen fuhr.
Wie hieß nochmal die Biografie von Oliver Kahn?
Ich glaube, die hieß Ich. Ja, irgendwie sowas in der Art. Und also das wirklich, Freunde unfreiwilliger Komik, FreundInnen, lest euch das durch, dass, wenn ihr mal irgendwie Zeit zu verschwenden habt. Die Leseprobe gibt es sogar kostenlos, glaube ich, bei manchen Online-Buchhandlern. Das ist schon sehr lustig.
Wie kommt das denn?
Beste Stelle, ich hätte sie auch nicht umsonst weggegeben. Olli war natürlich total locker, auch schon auf dem Weg dahin, kann man sich denken. Also dieser Artikel, der datiert vom April 2006, der 8. April genau, und dass Oliver Kahn nach dieser Schmach nicht direkt mit dem Goalkeeping aufhörte, das haben wir dem Vernehmen nach wohl seinem langjährigen Torwarttrainer Sepp Maier zu verdanken. Und einer SMS von Maier mit dem Inhalt: Du kannst dich doch nicht von diesem schwäbischen Dingsbums da deine 12 Jahre als Weltklasse-Torhüter kaputt machen lassen. Das hat dann wohl gewirkt. Oliver Kahn machte weiter bei Bayern und in der Nationalelf, auch hinter Jens Lehmann. Das gab er dann 2 Tage später, also 10. April 2006, bekannt. Und was war das nächste Spiel? Kahns nächste Bewährungsprobe. Was war die Chance, es nach dieser Demütigung durch Killer Klinsy allen, aber auch allen zu zeigen? Richtig, das DFB-Pokal-Halbfinale am Millerntor am 12. April 2006. Ausgelost mit Hilfe unseres Ausstellungsstücks des Tages. Hype, Buzz, wie immer man es nennen will, die Welle der Erwartung war auf jeden Fall vor diesem Spiel enorm. Also, erinnern sich sicherlich sehr viele dran. Selbst bei Erstliga-Derbys war das Millerntor nicht ausverkaufter. Ein großes Public Viewing am Fischmarkt sollte alle trösten, die keine Karte bekommen konnten. Bayern und St. Pauli-Fans glühten schon mal vor.
Also ich möchte, dass es ein geiles Spiel wird, aber wir werden gewinnen. Es sind 2 Kultvereine. St. Pauli auf Wirat, Bayern auf Wirat. Und das ist das Geilste. Feiern ohne Ende.
Yo.
Genau, ihr demonstriert Verbrüderung, wie es in einem
Lied. Bayern, dieser berühmt-berüchtigte Kultverein.
Richtig, ja, ja. Da waren auf jeden Fall Fans mit verschiedenen Schals bei dieser Veranstaltung. Am Millerntor werden sich auch viele erinnern, ging es dann natürlich auch zur Sache mit Pyro-Leidenschaft und auf Bayern-Seite Olli Kahn. Es hat dann auch so seinen Grund, dass der Fernsehnachbericht voll auf Kahn fokussierte.
Wer hätte gedacht, dass die Bayern bei St. Pauli allein dank Olli Kahn ins Finale einziehen würden? 2 Tage nach seiner WM-Entscheidung zeigte der zuletzt Schwächelnde wieder sein altes kämpferisches Gesicht. Allein ihm verdankten die Bayern gegen den besseren Drittligisten die Endspielteilnahme. Kahn ist offenbar wieder der Alte, seit die Zentnerlast-WM ihm vom Herzen gefallen ist.
Ja, danke auch.
Genau, keine Podcast-Folge ohne Riesenenthüllung, da habt ihr es, Klinsy war's.
Ja.
Klinsy war's. Der hat den Kahn also aus dem Zombieland wieder zurückgeholt ins Land der Lebenden und St. Pauli hatte Chance um Chance, Olli Kahn hielt und hielt. Und durch den einen oder anderen geschickten Konter konnten die Bayern 3 Tore selbst schießen. Ja, vielen Dank für die Extra-Motivation, Jürgen. Was wäre wenn? Was hätte sein können? Könnten wir heute vielleicht einen DFB-Pokal neben der Zweitligameisterschale ausstellen, ohne diese Maßnahme von Giesmann? Ich denke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja. Der Rest ist Träumen. Wir alle wissen, St. Pauli gewann das Spiel, doch das Endergebnis lautete 0-3. Wie gut St. Pauli war, das sagt uns zum Schluss am besten der Torwart-Titan selbst.
Riesenkompliment, was die hier aufgezogen haben, wie die hier gefeitet haben, wie die im Leben gerannt sind. Und also ich muss lang zurückdenken, wenn ich an diese 20 Minuten nach der Halbzeit denke, was die da für einen Druck entwickelt haben.
Ja, Kahn auch, wie man merkt, wieder ganz in sich ruhend und wieder hergestellt. Also gern geschehen, Olli, mehr oder weniger oder vielleicht auch nicht. Aber weißt du was, Olli, du hättest es aber auch einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen können.
Tja.
Das war die Geschichte von meinem Lieblingsausstellungsstück, bestehend aus 2 wertlosen Plastikkugeln.
Genau.
Die auch noch geklaut sind.
Aber hübsch, mittlerweile hübsch drapiert in einer beleuchteten kleinen Vitrine in der Wand. Sehr hübsch dargeboten.
Absolut. Also das adelt das Ganze enorm. Gefällt mir auch sehr. Also tatsächlich auch nicht nur ein Lieblingsausstellungsstück, sondern auch eine Lieblingsstelle. Da bin ich wirklich immer sehr gern und freue mich.
Ja, ihr wisst ja, was man sagt. Flutlichtanlage, 600.000 D-Mark. Plastikkugeln, unbezahlbar.
Genau. Das ist so der ganz bekannte Spruch, genau. Ich hätte hier noch einen los, da steht überraschenderweise Christopher drauf.
Ja.
No way.
Und insofern.
Ich nenne also diese Geschichte hier bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden oder die Ahnengalerie.
Ein sehr neues Ausstellungsstück.
Genau. Im FC St. Pauli Museum gibt es nun seit einiger Zeit von uns einen neuen Raum, der nennt sich Aufbruch und Widerstand. Es geht um Fanproteste, um Stadionumbenennung, um den Beginn von Fanstrukturen innerhalb des Vereins und um windige Präsidenten des FC St. Pauli. Und dort in dem Raum gegenüber des Nachbaus des alten Fanladens haben wir auch erstmals eine Ahnengalerie aufgebaut. Wir denken ja auch mal klassisch bei uns im Fußballmuseum. Eine Galerie also, eine Galerie von Personen, die für eine gewisse Zeit ab 1910 den Vorsitz des FC St. Pauli bzw. des Hamburg St. Pauli Turnvereins innehatten. Für jeden Vorsitzenden, bewusst nicht gegendert, ein Foto. Kurze Frage dazu ist aber natürlich noch, was ist eigentlich ein Vereinspräsident? Und weil wir heute so modern unterwegs sind und Selina sich schon englische Berichte von 1878 vorlesen lässt von einer KI, habe ich einfach mal ChatGPT gefragt, was ist denn eigentlich ein Vereinspräsident? Ein Vereinspräsident ist das zentrale Mitglied des Vereinsvorstands und repräsentiert den Verein nach außen. Er führt den Vorstand und ist für die Koordination und Leitung der Vereinsgeschäfte verantwortlich. Zusätzlich zu repräsentativen Aufgaben wie Auftritten bei Veranstaltungen und in Medien ist der Präsident auch für die Verhandlungen mit externen Partnern und die langfristige Planung des Vereinslebens zuständig.
Das klingt wie ein angenehmer Job, ja.
Ne? Das klingt auch nach relativ wenig Aufgaben, die man da hat, meistens ehrenamtlich. Wir sind hier ja auch ein Enthüllungspodcast und deshalb erzähle ich euch jetzt aber keine News, wenn ich sage, unser aktueller Präsident heißt Oke Göttlich. Denn am 16. November 2014 wurde der Musikunternehmer Göttlich mit 831 von 1064 möglichen Stimmen zum Vereinspräsidenten gewählt. Der FC St. Pauli befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Platz 17 der zweiten Liga und war akut abstiegsgefährdet. Zur Winterpause war man endgültig Schlusslicht geworden. Dies blieb auch dem neu gewählten Präsidenten nicht verborgen und wir hören jetzt mal einen ganz frischen, flotten...
Das hat er nicht gewusst.
Das ist gut informiert, das hat er sich immer erhalten.
Also was manche Präsidenten schon laut eigener Aussage nicht gewusst haben, als sie, bevor sie Präsident geworden sind.
So gesehen.
Von daher bin ich ja schon mal froh, wenn die Präsidenten wissen, auf welchem Platz wir stehen.
Ich freue mich total über das Ergebnis und freue mich, dass die Mitgliedschaft vom FC St. Pauli dem neuen Weg eine Chance gibt und dass wir hier auf jeden Fall neue Dinge bewegen können.
Was sind denn die dringlichsten Sachen, die Sie jetzt anpacken wollen?
Na, ich denke, dass jedem beim Blick auf die Tabelle sehr deutlich wird, dass wir hier direkt ansetzen müssen und wir auch dort direkt in die ersten Gespräche gehen. Und so wie ich es in meiner Rede auch sagte, wir dort auf jeden Fall schon in der Planungsgruppe und auch mit dem Trainer und dem Sportdirektor in Teamgesprächen erstmal entwickeln, was wir in den nächsten 3 bis 4 Wochen anschieben werden.
Und Oke behielt recht, Politiker wollte ich gerade sagen, Vereinspräsidenten versprechen etwas und halten das dann auch, denn die erste große Ansammlung des neuen Präsidiums um Oke Göttlich war genau 3 bis 4 Wochen später. Sportdirektor Rashid Assousi wird entlassen, Cheftrainer Thomas Meckle wird dessen Nachfolger und Ewald Lien wird Trainer und Chefmotivator in einem. Eine wilde Rochade, die es so am Millerntor nur selten zu bestaunen gab. Nach einem Krimi in Darmstadt konnte Lien den FC St. Pauli auf den rettenden 15. Rang führen und genoss im Anschluss mit Präsident Oke Göttlich die Sonderzugfahrt aus Darmstadt zurück nach Hamburg. Ewald Lien rettete somit also eine komplett verkorkste Saison, die unter Göttlichs Vorgänger Stefan Orth begann. Stefan Orth, Inhaber der Ute Orth Bekleidungs- und Technik GmbH wiederum, hatte noch 2 Monate vor seinem Abgang, also im November, als er nicht mehr wiedergewählt wurde, die ehrenvolle Aufgabe, die Entlassung des amtierenden Cheftrainers Roland Wrabitz zu verkünden.
Das Präsidium, die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat des FC St. Pauli haben sich nach intensiver Analyse und mehrstündiger Diskussion dazu entschlossen, Cheftrainer Roland Wrabitz mit sofortiger Wirkung zu beurlauben. Der Auftritt der Mannschaft in den letzten Spielen, ja sogar saisonübergreifend, und auch die damit verbundenen Ergebnisse konnten und haben uns gar nicht mehr gefallen. Und so mussten wir und wollten auch die Reißleine jetzt sofort auch Anfang der Saison ziehen.
Ja, also man musste dann direkt die Reißleine ziehen. Stefan Ort,
das ein... Das konnte und hat mir gar nicht gefallen.
Aber in PKs mit Entlassung war Ort schon geübt. Denn im November 2013 musste er dann wiederum Folgendes verkünden, und zwar...
Das Präsidium des FC St. Pauli und Sportchef Rashid Azouzi in Abstimmung mit unserem Aufsichtsrat haben heute Morgen Cheftrainer Michael Fronzig mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wir sahen uns zu diesem drastischen Schritt gezwungen, da Michael Fronzig mit der Forderung einer sofortigen Vertragsverlängerung uns so unter Druck gesetzt hat, dass wir diesen Weg nicht gehen konnten und wollten. Der FC St. Pauli wird sich niemals einem Ultimatum oder auch einem zeitlichen Druck untersetzen. Er wird immer selber das Heft des Handels in der Hand haben. Und deswegen mussten wir leider diesen Weg gehen. Dankeschön.
Stefan, knallhart Ort, also zur Entlassung von Michael Fronzek im November 2013. Und ihr wisst, Routine kommt durch Wiederholung. Denn bereits ein Jahr zuvor, im September 2012, durfte Ort auch wieder an die Presse treten und Folgendes verkünden. Die Entlassung von Cheftrainer André Schubert.
Der Höhepunkt war eigentlich das gestrige Spiel, wo unsere Mannschaft höchst verunsichert und planlos aufgetreten ist. Das können und wollen wir uns nicht weiter ansehen und mussten deswegen auch in dieser Kürze und dieser Schärfe handeln. Interimsweise werden unsere Co-Trainer Thomas Meckle, Timo Schulz und Matze Hein das Training und die Mannschaft leiten. Und wir werden uns dann jetzt zeitnah auf die Suche machen, einen Trainer für unseren Club, einen passenden Trainer für unseren Club zu suchen und zu finden.
Ja, Stefan Ort also auf der Suche nach einem Trainer. Und Ort holte damit aber nur das nach, was man 4 Monate zuvor plante, denn im Mai 2012 sollte eigentlich bereits André Schubert unter dem Präsidium Ort entlassen werden und Sportdirektor Helmut Schulte war mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt. Diesen hatte er bereits in Marco Kurz quasi stehbereit. Schubert wiederum wurde zum Präsidium zitiert. Zur Überraschung aller Beteiligten, vor allem von Helmut Schulte, entschied sich das Präsidium spontan um. Nun durfte also Schubert bleiben, aber Helmut Schulte musste gehen und wurde durch den bereits erwähnten Rashid Azouzi ersetzt. Fast so denkwürdig wie die Trainer-Manager-Rochade im Dezember 2014 unter Neupräsident Oke Göttlich also. Ortsvorgänger übrigens war ein gewisser Corny Littmann, dessen Werk und Schaffen beim FC St. Pauli eher etwas für eine Spezial-Doppelfolge FCSP-Geschichten wäre, zu dessen Vorgängern wiederum Renald Koch, Heinz Weisener, Otto Paulik und Ernst Schacht haben wir bereits in diversen Folgen auch drüber gesprochen, hört das gerne nach. Und die Frage, die ihr euch jetzt ja auch stellt, denn ich kann in eure Köpfe reingucken, ist ja nicht nur, was macht eigentlich ein Vereinspräsident, denn diese Frage hat uns ChatGPT erklärt, sondern auch, wer war denn eigentlich der erste Präsident? Wer war denn der erste Präsident? Muss ja irgendwo mal einen ersten gegeben haben.
Hab ich jetzt nur noch Podcast mit Aluhut.
Ja, bevor er uns überhaupt reinguckt, lieber.
Ja, genau. Der erste Präsident des FC St. Pauli wurde im Mai 1924 gewählt. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was? Der FC St. Pauli hatte von 1910 bis 1924 keinen Präsidenten. Ja und nein. Aber dazu gleich mehr, nur so viel. Am 5. Mai 1924 war es soweit. Die Fußballabteilung des Hamburg St. Pauli Turnvereins machte sich von seinem Mutterverein, dem Hamburg St. Pauli Turnverein, unabhängig. Die Sitzung wurde im Hotel Mau am Holstenwall abgehalten. Ein historischer Ort der Vereinsgeschichte und tatsächlich existiert dieses Gebäude noch bis heute und ist ein fester Bestandteil unserer historischen Stadtteilrundgänge. Hier jetzt ein
jetzt auch als Gruppenführung buchbar.
Genau.
millantour.com. Macht es, es lohnt sich.
Und hier mal ein kleiner Exkurs zum Hotel Mau, denn es ist einer der wichtigsten noch existierenden Orte außerhalb des Millantour-Stadions, die mit dem FC St. Pauli in seiner Geschichte zusammenzubringen sind. Vereinsmitglied Friedrich Mau stellte dem Verein frühzeitig sein gleich nach ihm benanntes Hotel Mau als Stätte für Vereinsversammlungen zur Verfügung. Das Hotel war während des Zweiten Weltkrieges sogar kurzzeitig die offizielle Anschrift des FC St. Pauli. Das Hotel Mao war für Vereine und Gruppen ein beliebter Ort für Bankette, Versammlungen und Tagungen. So beliebt, dass neben den MVs des FC St. Pauli in den 20er Jahren auch die Kegelabteilung des FC St. Pauli dort alle zwei Wochen sich zum Stammtisch traf. Vermutlich sind sie dann auch mal auf die Gruppe Seemänner für Adolf Hitler getroffen, die dort ab 1932 regelmäßig tagte. Oder der NSDAP-Ortsgruppe Holstentor, die das Hotel Mao zu ihrem Hauptquartier machte. Dass dort 1932 auch regelmäßig Wahlveranstaltungen für Hitler stattfanden, kann daran gelegen haben, dass Hotelinhaber und FC St. Pauli-Mitglied Friedrich Mau seit bereits 1931 NSDAP-Mitglied war. Das Hotel Mau bestand auch nach dessen Tod 1937 noch bis in die 50er Jahre. Nach dem Krieg diente das Hotel teilweise als Umkleidekabine für die Spieler der ersten Mannschaft des FC St. Pauli, die von dort dann durch Planten und Blumen zum Millerntor gehen mussten. Und im November 1946 fand dort auch die erste Mitgliederversammlung des FC St. Pauli nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Laut Vereinszeitung die größte Mitgliederversammlung, die der Verein bis dato gesehen hatte. 1948 fand noch ein ganz besonderes Event im Hotel Mau statt. Und da könnte ja vielleicht Thomas mal aus dem Spiegel von 1948 berichten.
Das kann ich durchaus machen. Zitat, Kriegserinnerungen und Lanzerjargon durchzogen das Hamburger Hotel Mau während der Gründungsversammlung des Verbandes ehemaliger deutscher Kriegsteilnehmer. Nach den Verbandsstatuten soll jeder frühere Angehörige des Heeres, der Kriegsmarine, der Luftwaffe, der Waffen-SS, des Reichsarbeitsdienstes und der Organisation TOT sich wieder mit alten Kameraden zusammentun dürfen. Voraussetzung ist, immerhin, dass er keine Kriegsverbrechen begangen hat. Hamburgs Kommunisten wittern eine Wiedergeburt des Stahlhelm. Zitat, wir wollen nur den Aufbau einer kameradschaftlichen Nothilfe und Verständigung mit ausländischen Kriegsteilnehmern, beschwichtigt Ex-Unteroffizier Hans Wernicke. Er hat zu seinem Geschäftsführerposten bei der Deutschen Partei jetzt noch einen Sitz im Kriegsteilnehmergründungskomitee übernommen. Oberst AD von Gärtner hatte den erstaunten Gründungsversammelten erklärt, es sei, Zitat, nach wie vor süß fürs Vaterland zu sterben. Nun, die Hamburger Militärregierung gab bekannt, eine Lizenzierung des Verbandes werde unter keinen Umständen erfolgen.
Ja, das riecht doch nach guter deutscher Aufarbeitung. Vielleicht noch ein kleiner Funfact, Christoph, weil du ja auch das Thema Lotto erwähnt hast. Kurze Preisfrage, vielleicht könnt ihr euch das fast schon selber beantworten. Am 9. Oktober 1955 passierte im Hotel Mau noch etwas sehr Historisches.
Ziehung der Lottozahlen.
Die Ziehung der Lottozahlen durch Lottofee Elvira Hahn. Im Hotel Mau am Holstenwall.
Ja, nimm das Schweizer Fernsehen, 1970.
So, zurück ins Hotel Mau, aber ins Jahr 1924. Am 5. Mai 1924 ergaben die Vorstandswahlen, dass Henry Rheder der erste Präsident des FC St. Pauli sein sollte. Henry Rheder, geboren am 6. Juli 1889 in Hamburg, war einer der Pioniere des Fußballs am Millerntor. Bereits 1906 trat Rheder dem St. Pauli Turnverein bei. Er war Mitbegründer der Spiel- und Sportabteilung des Turnvereins, der sich bald die Fußballabteilung als größtes Zugpferd herausbilden sollte. Rheder war Spieler der ersten Mannschaft, als man erstmals ab 1909 in Braun-Weiß auflief, und er war Spieler der ersten Mannschaft, als man erstmals 1910 in der Liga um Punkte spielte. Und mit Anfang 20 wurde er dann der Leiter des Fußballausschusses und somit auch für die Aufstellung der ersten bis zur dritten Herren mitverantwortlich. Die Wahl Rheders war also keine wirkliche Überraschung. Zum stellvertretenden Schriftführer im Mai 1924 wurde übrigens Amandus Fiert gewählt, der Mann, der die braun-weißen Vereinsfarben erfand. 6 Jahre nach seiner Wahl verließ Henry Rheder beruflich Hamburg in Richtung Berlin und ein neuer Präsident musste her. Im November 1931 wurde im Hotel Mau, also der Ort einer guten Präsidentenwahl, ein neuer Präsident gewählt, Wilhelm Koch. Die Geschichte zu Wilhelm Koch findet ihr in den Folgen 4 und Folge 21. Und um meine rhetorische Frage vom Beginn aufzugreifen, natürlich gab es auch einen Vereinsvorsitzenden, bevor sich die Fußballer des FC St. Pauli selbstständig machten. Also von 1910 bis 1924. den Vorsitzenden des Hamburg St. Pauli Turnvereins. Zu Gründungszeiten 1862, noch Turnvater oder Turnrat genannt, wurde bald der erste Vorsitzende daraus. Von 1912 bis 1920 hieß dieser Vorsitzende Ludwig Nathan, ein jüdischer Brauereidirektor aus Hamburg. Und wir haben mal seinen Urenkel Hermann Bredel gefragt, dass er uns etwas über Ludwig erzählen kann.
Ludwig Nathan ist in den Jahren 1850, ich glaube 53 geboren. Die Familie kam aus Norddeutschland und hat dann in Hamburg zusammen auch mit anderen Familien sich dann hauptsächlich als Zigarrenmacher und Zigarrenfabrikanten beschäftigt. Natürlich waren das wahrscheinlich keine Fabrikanten in unserer Vorstellung, sondern ich nehme an, die hatten halt am Hafen Tabak gekauft und haben das mit der Hand gerollt. Aber was ich eben dann weiß, dass Ludwig Nathan als sehr dynamischer Mann eine Chance bekommen hat mit der Assimilierung, mit der Öffnung, der rechtlichen Öffnung für die Juden, gerade in Hamburg und Altona, dass er dann erstmal ins Finanzgewerbe eingetreten ist, wie viele eben, das war die einzige Möglichkeit überhaupt, mehr zu machen aus für sich und die Familie. Und aus dem hat er dann die Chance bekommen, als Angestellter der damaligen Löwenbrauerei in Hamburg zu arbeiten, als Brauereidirektor. Und das hat ihm natürlich die ganz große Möglichkeit gegeben, dass er Teil der anerkannten Hamburger Bürgerschaft war.
Ja, das war also Hermann Bredel, der Urenkel von Ludwig Nathan. Die Frage hier ist ja auch, gab es denn überhaupt Verbindung zwischen dem ersten Vorsitzenden des Turnvereins und den so autark agierenden anarchischen Fußballern? Ja, die gab es. Während des Ersten Weltkrieges zum Beispiel wurden über 70 Mitglieder der Spielabteilung eingezogen und an die Front geschickt. Von dort schrieben die großen Stars vom Millerntor regelmäßig Feldpostbriefe, um Familie zu Hause oder Clubkameraden im Feld zu grüßen. Ob Mannschaftskapitän Heinrich Schwalbe, Jungstar Max Kulig, der spätere Präsident Hans Friedrichsen oder Dribbelkünstler Nete Schmeltkopf, sie alle grüßten explizit immer einen Mann, Ludwig Nathan. Bereits 1907 ermöglichte Ludwig Nathan als Beisitzer des Vorstandes die Gründung der Fußballabteilung. Als Vorsitzender, dann ab 1912, war er Fürsprecher, um den Fußballern einen eigenen Platz am Halligen Geistfeld zu ermöglichen. 1924 stemmte sich Nathan gegen die Abspaltung der Fußballer, denn er wusste, der Turnverein braucht junge Menschen und junge Menschen in der Weimarer Republik wollen vor allem eins, Fußball spielen. Doch noch konkreter werden die Verbindungen zwischen Nathan und dem FC St. Pauli im Mai 1930. Der FC St. Pauli feierte sein 20-jähriges Bestehen, denn man hatte sich auf das Jahr 1910 zurückdatiert. Und wie soll es anders sein, man feierte das im Hotel Mau am Holstenwall, in einem großen Bankett mit geladenen Ehrengästen. Ehrengast war auch Ludwig Nathan. Lesen wir doch mal in der Vereinszeitung des FC St. Pauli zu diesem Anlass. Übrigens auch ein wunderbares Stück aus unserem Archiv, das wir aus dem Nachlass des leider verstorbenen Hamburger Fußballhistorikers Uwe Wetzner bekommen haben. Wir haben es also im Original auch vorliegen. Ich zitiere aus der Vereinszeitung: Ein Rückblick auf unsere Festwoche. Unser Jubiläum liegt hinter uns. Der Glanzpunkt dürfte aber der erste Abend gewesen sein. Zuerst der Fackelzug und das treue Gelöbnis der Jugendabteilung, dann der wirklich erhebende Festabend bei Mau. Herr Ludwig Nathan überreichte uns ein prachtvolles Geschenk in Gestalt eines Fußballspielers. Er fand vortreffliche Worte und gedachte der Zeit, als wir wilden Jungs noch die Spielabteilung des St. Pauli Turnvereins waren. Wir glauben aber auch, dass er jetzt innerlich mit Befriedigung auf die geleistete Arbeit seiner Sprösslinge denkt, die er zu dem gemacht hat, was sie heute sind, der FC St. Pauli. Unsere Wurzeln lagen im St. Pauli Turnverein und viele von uns sind noch heute Mitglied. Herr Direktor Nathan und der Turnverein werden für den FC St. Pauli immer eine besondere Rolle spielen. So schrieb also Henry Reder in der Vereinszeitung des FC St. Pauli vom Mai 1930. Ja, und wie ging es denn nach 1930 mit dem jüdischen Vorsitzenden des Hamburg St. Pauli Turnvereins weiter? Ich hatte vorhin gesagt, von 1912 bis 1920 war er erster Vorsitzender und 1925 wurde er dann erneut zum Vorsitzenden gewählt. Wir fragen nochmal bei seinem Urenkel Hermann Bredel nach.
war. Ich weiß aus Erzählung, dass sein bester Freund ein Senator aus Hamburg war, aus der Familie Stuberkopf, wo man auch gut verbunden war. Und es gibt so einen Dikton aus der Familie, dass meine Großmutter sagte, das muss also wirklich so 32 Ende gewesen sein, dass die Frau von dem damaligen Senator Stuberkopf zu, wir werden Hitler wählen, denn der nimmt unser Geld nicht weg. Ob jetzt die Nathans selber auch Hitler gewählt haben, das weiß ich nicht. Aber man war sehr weit weg von der eigenen jüdischen Tradition. Man lebte auch so, dass nach dem Motto, so wollen ja alle Eltern, unseren Kindern soll es besser gehen, dass Ludwig seine Kinder alle hat taufen lassen.
Und obwohl Ludwig Nathan laut Aussage seines Urenkels also keine jüdische Identität pflegte, wurde er durch die nationalsozialistische Rassenideologie als Volljude eingestuft und verfolgt. Der Ausschluss jüdischer SportlerInnen aus ihren paritätischen Vereinen im April 1933 traf somit auch Ludwig Nathan, den amtierenden ersten Vorsitzenden des St. Pauli Turnvereins. Aber wie lief das genau ab? Aufschluss darüber gibt ebenfalls ein Archivstück, was wir zwar nicht im Original hier liegen haben, aber in einem Scan. Denn am 28. Februar 2023 besuchten Selina und ich gemeinsam mit Hermann Bredel, Ludwig Nathans Urenkel, die Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin. Denn dort befinden sich Protokollbücher des St. Pauli Turnvereins von 1924 bis 1933. Wir blätterten also bis April 1933, wo wir in einem kurzen Vermerk steht, Zitat, ausscheidende Juden, Ludwig Nathan, Julius Heilbutt, Martin Feld. Drei jüdische Funktionäre mussten den Turnverein im April 1933 verlassen. Dazu nochmal Hermann.
Ich kann mir so Dialoge noch vorstellen, Ludwig, verstehen, wir schätzen dich, aber du kannst das nicht mehr machen. Oder wurde es ihm auch direkt von den Nazis so ange, sie gehen jetzt da raus, das wissen wir nicht. Und er macht dann aber etwas, so was Gesichtswahrendes und was unendlich Verlogenes, auch im Dokument, im Protokoll der Sitzung, dass er aus freien Stücken, wie es heißt, zurücktritt. In einer eher sogar nochmal Liebeserklärung an Deutschland. So irgendwo, ich hab's doch richtig gemacht und ich bin doch eigentlich auf eurer Seite. Das ist die Hauptnachricht. Und er verbringt große Anteile seiner Zeit, wo auch viele Familienmitglieder dabei sind, mit dem St. Pauli-Turnverein. Und dann heißt es, dein Lebenswerk, wenn es Jahrzehnte sind, Bau einer Turnhalle, Pflege, Entwicklung dieses Vereins, immer mehr mit immer mehr Mitglieder. Und dann heißt es, Schluss, aus, brauchen wir nicht. Dass das alles fertig ist. Also ich glaube, dieser Bruch, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, was Hermann da erwähnt, Ludwig Nathan schrieb also eine Art Abschiedsbrief an die Mitglieder seines Vereins. In patriotisch triefendem Pathos dankt er Deutschland für alles, was es ist. Zwei Jahre nach seinem vermeintlich, Zitat, freiwilligen Ausscheiden, stirbt Ludwig Nathan in Hamburg. Trotz 58 Jahren Mitgliedschaft und einer goldenen Ehrenmitgliedschaft findet sein Tod beim Turnverein keine Erwähnung mehr. Auch beim FC St. Pauli wird Ludwig Nathan nach 1933 nie wieder erwähnt. Und nun, 92 Jahre nach seinem Ausschluss, hängt Ludwig Nathan mit Menschen wie Henry Rheder, Wilhelm Koch, Heinz Weisener, Conny Littmann oder Oke Göttlich dort, wo er hingehört, in der Ahnengalerie der Präsidenten und ersten Vorsitzenden des FC St. Pauli von 1910.
Genau, richtig.
Ja, kommt zur Ahnengalerie, kann man nur sagen. Guckt euch das eine oder andere an. Vielleicht lasst ihr uns einfach auch mal wissen, was eure Lieblingsstücke sind. Das wäre ja auch mal spannend.
Uns bleibt, glaube ich, dann wie immer nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Das hilft uns sehr weiter und hilft uns dabei, noch weitere interessierte Menschen zu erreichen. Und genau, bleibt süß, aber sterbt nicht fürs Vaterland.
Das möchte ich so bitte betonen, ja.
Guter Tipp. Genau. Dann. Mitglied werden dürft ihr auch bei uns. Und
das wäre sehr süß.
Damit haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele gute Ratschläge verteilt.
Süßer geht's nicht.
Dann
zum Friseur.
Bis bald.
Tschüss.
Das ist es. Nein.